SWR 2 Tandem. Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Mein Gast heute ist eine Journalistin und Audiobiografin, die sich zur Aufgabe gemacht hat, mit ihrem Team Gespräche zu führen mit Menschen, die wissen, dass sie bald sterben werden. Diese Menschen erzählen zu lassen über ihr Leben und das, was sie erzählen, wird aufgenommen und gestaltet und dann entsteht daraus ein Hörbuch für die Familie, für die Hinterbliebenen. Willkommen, Judith Krümmer.
Ja, hallo.
Was für Leute kommen zu Ihnen? Mit welchem Wunsch?
Ja, es sind ausschließlich junge Eltern, also Menschen, die kleine Kinder haben oder heranwachsende Kinder haben, weil wir einfach ja in dem Projekt uns auf diese Gruppe von Palliativpatienten fokussiert haben. Also Menschen, die eine Diagnose haben, von der sie wissen, dass sie früher oder später zum Tode führen wird. Auf jeden Fall, dass sie ihre eigenen Kinder eben nicht ins Erwachsenendasein begleiten werden können, dass sie eben vielleicht nicht beim Schulabschluss dabei sind, vielleicht auch noch nicht mal, wenn die Kinder in den Kindergarten kommen oder ins erste Schuljahr, dass sie wahrscheinlich nicht auf der Hochzeit tanzen werden und ja, und dass sie diesen Kindern einfach etwas mit ins Leben geben möchten, etwas, was für die Zukunft Bestand hat.
Wenn Sie dran denken, wen Sie zuletzt gesprochen haben, was war da wichtiges Thema oder eine Geschichte oder etwas, was weiterzugeben war, was Ihnen im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, die letzte junge Frau, mit der ich persönlich gesprochen habe, Anfang 30, drei kleine Kinder und ihr ging's super gut zu dem Zeitpunkt noch, aber sie weiß eben auch oder wusste, dass das in ein paar Monaten oder spätestens in 2, 3 Jahren ganz anders aussehen wird. Und die Frage, die sie eben beschäftigt hat, ist, mein Gott, an was können sich die Kinder erinnern? Die sind noch so klein. Und sie hatte tatsächlich von dem Projekt gelesen und hatte sich vorher überlegt, sie wollte Bücher schreiben, Tagebücher, den Kindern Briefe mit ins Leben geben. Und dann hatte sie von diesem Projekt gehört und gedacht, nee, eigentlich selber erzählen, das könnte ihr auch sehr viel mehr Freude machen. Und vor allen Dingen eben, weil es dann eben auch professionell begleitet wird und wirklich schön gemacht wird, ein richtiges Hörstück wird.
Frau Krümmer, Sie haben uns schon ein paar Details beschrieben, einen Eindruck haben wir. Und wir sprechen noch genau drüber, wie das entsteht. Aber vielleicht gucken wir uns das Endergebnis noch mal genauer an. Also was ist so ein Familienhörbuch? Wie lang ist das? Wie klingt das?
Ja, ein Familienhörbuch dauert so im Schnitt 6 bis 7 Stunden Hördauer, kann aber auch 15 Stunden dauern, je nachdem, wie eben einfach den Projektteilnehmerinnen und Projektteilnehmern der Schnabel gewachsen ist. Natürlich auch der gesundheitlichen Situation angepasst ist unter Umständen ein Hörbuch auch nur 1 Stunde lang, je nachdem einfach in welcher Lebensphase wir dieses Hörbuch gemeinsam machen. Aber ich sag mal so, die volle Dosis, das Optimale ist wirklich, wenn wir 3 Tage zusammensitzen oder 6 halbe Tage. Und daraus dann eben wirklich mit ausgesuchter, mit Musik, mit historischem Tonmaterial, mit vielleicht auch kleinen Sequenzen aus Werbung, aus Bärchenschallplatten, Vorgelesenes, Vorgesungenes, vielleicht auch das ein oder andere an Originaltonmaterial vom eigenen Handy. Wenn das alles eben zusammen dann zu einem großen Hörstück, zu einem Familienhörbuch, ja fast zu einer Klangkunst zusammengefügt ist.
Und wie eine Art akustisches Porträt auch dessen, der das...
Ein richtiges akustisches Porträt mit ganz viel Kino im Ohr und natürlich auch so mit diesem Blick, dass die Kinder es vielleicht jetzt hören, bald hören, zu Lebzeiten noch hören, aber eben auch in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren hören. Denn ich sag mal, stellen Sie sich mal vor, die digitale Revolution wäre vor 100 Jahren schon gewesen und wir hätten sowas von unseren Urgroßeltern. Egal wie die ganz persönliche Geschichte, ob die jung oder später gestorben sind, das, was uns noch als 4., 5. Generation faszinieren würde, wäre einfach diese Stimme zu hören und auch der Zeitgeist, in dem diese Menschen gelebt haben, was die gerade beschäftigt hat, ganz privat, aber vielleicht auch so im gesellschaftlichen Kontext. Also zum Beispiel heute einfach zu erzählen, wie war denn mein Leben ohne Handy? Für Kinder heute unvorstellbar. Oder wie bewältigen wir gerade die Corona-Krise? Das sind ja Themen, die immer wertvoller werden, je länger die Zeit ins Land gegangen ist, von der Aufnahme bis zum nochmal wieder hören.
Und was halt, wenn man viele Jahre und Jahrzehnte zusammen verbringt als Familie, irgendwann mal zum Gespräch kommt, aber eben nicht, wenn jemand früh verstirbt. Die Idee dazu, die stammt von Ihnen. Wie kamen Sie drauf?
Also ich habe ganz früh selbst angefangen als Rundfunkjournalistin und war schon immer davon fasziniert, dass eben die Stimme so viel mehr transportiert als nur das reine Wort, die reine Information. Und ich habe von Anfang an immer Medizinjournalismus gemacht. Ich habe ganz früh Palliativpatienten eben auch mit dem Mikrofon begleitet in bestimmten Lebenssituationen. Und als ich dann selbst Mutter wurde, habe ich mich gefragt, ja, wie würde ich denn jetzt mit so einer Situation umgehen, wenn ich jetzt so eine Diagnose bekäme? Und habe mir damals gedacht, ich würde mir einen Kassettenrekorder nehmen und den einfach voll quatschen. Also Kassettenrekorder, so lange ist das schon her, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Unterdessen sind meine Kinder erwachsen, aber so dieser Gedanke, gerade jungen Müttern und Vätern diese Stimme zu geben und sie zu bewahren und den Kindern mit ins Leben zu geben, das hat mich wirklich ja 30 Jahre begleitet. Und irgendwann habe ich mich dann auf den Weg gemacht und habe gesagt, so, jetzt ist die Zeit gekommen. Die Kinder sind größer, ich kann mich mit diesem Thema beschäftigen. Ich habe dann erstmal Familienhörbücher mit Senioren gemacht und mich dann irgendwann entschieden, nein, also das, was ich wirklich möchte, ist diesen jungen Menschen die Stimme geben oder die Stimme bewahren.
Diese Aufnahmen, die Sie gemacht haben, die sind natürlich alle privat. Wir können das jetzt nicht groß vorführen, aber damit wir zumindest einen kleinen Eindruck bekommen, ist hier ein Trailer, ein Zusammenschnitt des Hörbuchs, das Sie mit einer jungen Frau, Sandra, aufgenommen haben. Sagen Sie uns zu ihr noch zwei Sätze.
Ja, Sandra war die allererste Projektteilnehmerin 2014. Die hörte davon, hatte sich auch überlegt, ob sie Briefe schreiben soll an ihre Tochter oder wie sie ja so ein bisschen was der Tochter mit ins Leben gehen kann. Und die kam dann sofort angereist zwischen zwei Chemotherapien und hat dann 3 Tage eben mit mir gearbeitet. Und da ist ein 6,5-stündiges Hörbuch draus entstanden. Ja, und das ist so die Grundlage für das, was dann später daraus entstanden ist, aus diesem Projekt.
Liebe Pauline, ich weiß nicht, Pauline, wann du das Hörbuch dir anhörst. Aber ich würde mir wünschen, dass du das Hörbuch vielleicht gemeinsam mit Papa anhörst. Es sind viele kleine Kapitel, kleine Geschichten. Und ihr holt euch einfach die raus, worauf ihr Lust habt. Meine Eltern, mein Schwesterli, was nicht selbstverständlich war. Meine Kindheitserinnerungen, was bei uns zu Hause wichtig war. Unsere Familienurlaube, Kinderspiele, meine Schulzeit, meine Jugend, die 11. Klasse, musizieren, Weihnachten, die Tanzstundenzeit, wie ich Olli kennengelernt habe, Abi 90, unsere Hochzeit, Eltern werden, unser Leben mit Pauline. Und es gibt ganz viele lustige und unterhaltsame Kapitel. Und dann gibt es die Kapitel mit Karl dem Krebs. Und die sind vielleicht einfach nicht so lustig. Und da noch mal mehr wäre mein Wunsch, dass ihr die zusammen anhört. In Momenten, wenn ihr das aushalten könnt. Und dann aber auch weiterhört und einfach auch hört von mir, dass alles nicht ganz so düster ist und düster sein muss. Und das Hörbuch würde ich mir wünschen, dass ihr es bewahrt als Schatzkästchen.
Kleine Ausschnitte aus einem Familienhörbuch von Sandra. Wie ist das, Frau Grömer? Das ist ja alles sehr emotional. Kommen die Leute zu Ihnen und setzen sich hin und legen los? Oder wie bereitet man das vor und führt das dann?
Ja, das ist ganz verschieden. Also viele fragen mich vorher, ja, wie soll ich denn mich vorbereiten? Was kann ich schon machen? Und ich sage dann, ja, schauen Sie in Fotoalben. Und wenn Sie sich ein paar Stichworte machen wollen, machen Sie das. Aber wenn Sie es nicht machen, ist auch nicht schlimm, weil das sind ja Menschen, die eben in Therapie sind, die wahnsinnig viele Aufgaben haben, ihren Alltag zu bewältigen, vielleicht auch viele Schmerzen haben und. Also da jetzt so das Gefühl zu geben, boah, ich muss jetzt erstmal meine Hausaufgaben machen und ich muss mich jetzt gut vorbereiten, das ist für viele auch einfach zu viel, zu belastend. Es soll ja Freude machen, dieses Hörbuch zu machen. Und das Erstaunliche ist, wenn man eben erstmal anfängt zu erzählen und so ein bisschen ja miteinander ins Gespräch gekommen ist, dann öffnen sich die Erinnerungstürchen sowieso. Und vollständig ist auch ein Hörbuch von 15 Stunden nicht, aber es steht auch vieles dann einfach spontan, dass ich also nach einem Geruch frage oder nach einer Farbe frage. Und wups, geht da so ein Erinnerungstürchen auf und am Ende des Tages sagen die dann unter Umständen, mein Gott, da habe ich schon so lange nicht mehr drüber nachgedacht. Ja, genau so war es. Und boah, wie schön, dass mir das nochmal eingefallen ist. Und das kann man nicht allein im stillen Kämmerlein vorbereiten, sondern das entsteht eben wirklich im Arbeitsprozess, so wie eben, ja, ich sag mal, der Weg im Gehen entsteht.
Und wenn Sie dann als Profi zuhören und eben auch sicher das Ergebnis im Sinn haben, worauf achten Sie? Was muss kommen? Was darf nicht fehlen?
Also ich achte zunächst mal darauf, dass diese Familienhörbücher keine Belastung sind, keine Stimme aus dem Off, so unter dem Motto, und wenn ich dann tot bin, ich werde immer bei dir sein und ich passe auch auf, dass du deine Hausaufgaben machst und dass du dir die Zähne putzt. Also diese belastenden Botschaften. Ja, ich sag mal, was die Erzählerin mit so einer Aussage erzählen möchte, ist ja eigentlich, hey, ich glaube, dass es nach dem Leben irgendwie weitergeht und dass meine Liebe dich weiter ins Leben begleiten wird. Also das heißt, das Gleiche, was sie eigentlich sagen will, kann man anders ausdrücken und dann ist es eben keine Bedrohung, sondern einfach eine sehr schöne Botschaft. Und das ist natürlich einfach mein journalistisches oder audiobiografisches Handwerkszeug, dass ich so etwas im Blick behalte. Also ich zensiere nicht, ich sage nicht, um Gottes Willen, das können Sie nicht erzählen, sondern es geht wirklich darum, wie man es erzählt. Und dann sind auch die ganz, ganz schweren Themen, Familiengeheimnisse, Gewalterfahrungen, Missbrauchserfahrungen, Krankheitserfahrungen, das kann man nicht schönen, das soll man auch nicht schönen, aber es ist ja die Frage, wie man es erzählt, dass es erträglich ist und dass es für die Kinder oder für die Hinterbliebenen eben nicht zu einer Belastung wird, sondern zu einem, ja, so ist es, so hat sie es erzählt, das ist die Deutungshoheit, die sie oder er, der Vater, die Mutter für sich behält, aber es soll nicht traumatisieren. Das ist ganz, ganz wichtig und deswegen ist es mir von Anfang an auch wichtig gewesen, wenn ich das an der Stelle schon mal erwähnen darf, dass ich mit Fachleuten zusammenarbeite, mit Palliativmedizinern, mit Psychologen. Also, dass ich immer wieder auch Rücksprache halten kann oder wir gemeinsam, die Erzählenden und ich, ist das gut so? Können wir das so machen oder müssen wir es vielleicht anders formulieren?
Seid nicht traurig. Ist das die wichtigste Aussage, die Ihre TeilnehmerInnen, Ihren Kindern oder Partnern auch mitgeben wollen?
Ja, auf jeden Fall. Also das Leben ist schön, selbst wenn oder gerade weil es endlich ist. Und es sind natürlich ganz bestimmte Palliativpatienten, die überhaupt bereit sind, so ein Familienhörbuch zu machen oder für die das eine Form ist. Das ist sicherlich nicht für jeden etwas. Aber gerade so dieses Erzählen und im Erzählen in diesen 3 Tagen, also wenn wir jetzt sozusagen die volle Dosis nehmen, passiert auch ein Entwicklungsprozess. Und dieses auf das Leben schauen, ich sag mal auf die volle Scheune und nicht auf das abgeerntete Feld. Und das in einer Situation, wo die Menschen ja erleben, dass ja, ihnen die Gestaltungskraft im Alltag oftmals immer weniger wird. Sie Schmerzen haben, sie vielleicht nicht mehr so viel Kraft haben, sie viel Zeit in Therapiesituationen verbringen, einfach ihr Leben nicht mehr so leben können, wie sie es bisher gewohnt waren. Und dann aber auf dieses gelebte Leben zurückzuschauen, zu schauen, was man alles erlebt hat, was alles gut gewesen ist oder welche schwierigen Situationen man im Leben gemeistert hat. Das ist etwas, was viele als sehr versöhnend erleben und ja, und ihnen auch das Gefühl gibt, boah, ich kann, obwohl ich so krank bin, jetzt hier wirklich etwas schaffen. Ich kann ein Werk schaffen. Ich kann meinen Kindern, meiner Familie, meinen Freunden etwas hinterlassen, was ja etwas was Spuren sind, aber was vielleicht auch so ein bisschen dokumentiert, was ich in dieser herausfordernden Lebenssituation erlebe und wie intensiv ich gerade auch jetzt das Leben erlebe. Das klingt immer so nach Kalenderspruch, aber es ist ja tatsächlich so, dass viele Palliativpatienten, die sich mit ihrer Endlichkeit und mit ihrer Situation auseinandersetzen, ihr Leben plötzlich ganz anders leben. Intensiver leben. Das geht hin bis zu der ja fast für mich fast erschreckenden Aussage, dass Mütter mir sagen, mein Gott, es ist furchtbar, dass ich bald sterben werde, aber in der Krankheit habe ich endlich mal die Zeit für meine Kinder, die mir sonst immer gefehlt hat. Ich bin eigentlich auch froh drum, dass ich jetzt meine Kinder so intensiv erleben darf und das tue ich, weil ich krank bin. Und davon erzählen sie auch. Also von der tollen Situation in der Krankheit Offenheit zu erleben, Liebe zu erleben, Liebe zu geben und diese Liebe dann eben auch in so ein Familienhörbuch zu tragen.
Sind es vor allem Frauen, die sich dem aussetzen?
Ja, es sind meistens Frauen, sie sagen dem aussetzen. Ich glaube eher, dass sie das Leben feiern, aber aussetzen, klar, es ist natürlich vor allem viel Arbeit. Ja, es sind tatsächlich eher Frauen oder Männer, die von ihren Frauen so ein bisschen dahingetrieben werden. Mach doch mal, bewirb dich doch mal. Und die Männer dann denken, ja gut, um des lieben Friedens willen, ich bewerbe mich mal um Projektteilnahme, wird sowieso nicht klappen. Und dann kommt der Anruf, hallo, hier bin ich vom Familienhörbuch und reden wir doch mal darüber, ob Sie ein Familienhörbuch machen wollen. Und dann kommt erstmal ein Schrecken, oh je, ich hatte es meiner Frau versprochen. Letztendlich aber finden auch diese Männer, die oftmals ja nicht so kommunikativ sind auf den ersten Blick oder im ersten Eindruck, es dann wirklich gut, 3 Tage von sich erzählen können, einer neutralen Person, eine, die nicht sagt, oh Moment mal, das war doch ganz anders oder warum hast du das so und so gemacht, sondern wirklich ja wie diese Fremde im Zug, der man so zwischen München und Hamburg plötzlich ins Gespräch kommt, die Geschichte erzählt und das dann letztendlich auch als schön empfindet. Und spätestens, wenn sie dann Musik auswählen und sagen, ach ja, mein Gott, und das war beim ersten Kuss und da habe ich doch und diese Musik und oh Gott, das war meine revolutionäre Phase, da habe ich die und die Musik gehört, dann ist das einfach wirklich ja das Leben feiern in reinster, purer Version.
Und werden dann auch, also egal jetzt ob Frau oder Mann, Sie haben das vorhin kurz angedeutet, werden dann auch mal Geheimnisse gelüftet oder wird um Verzeihung gebeten, solche Dinge?
Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es werden Familiengeheimnisse ausgesprochen, teilweise auch zum ersten Mal. Da kann man natürlich sehr lange drüber diskutieren, ist das richtig oder nicht. Ich nenne mal ein Beispiel, was mich sehr, sehr beschäftigt hat von einer jungen Frau, die eben auch so kurz nach den Interviews verstorben ist, dass ich mit ihr das Hörbuch nicht mehr durchsprechen konnte. Die bestand darauf, dass sie erzählen wollte, wie sie mit 12 Jahren ihren Selbstmord geplant hatte und genau und gut vorbereitet hat. Und dann war es aber die Katze, die auf dem Schoß saß und die an dem Tag nicht ihr von der Seite wich. Und dann hat sie sich dann entschieden, diesen Selbstmord nicht durchzuführen. Das gibt es als Tagebuchaufzeichnungen und diese Tagebuchaufzeichnungen wird die Tochter irgendwann bekommen. Und wenn dann die Mutter als erwachsene Frau sagt, hey, das ist einfach, manchmal ist Pubertät ätzend und ich hatte mich mit meiner besten Freundin gestritten und die Lehrerin war doof und meine Mama war sowieso doof und dann meinte ich, ist ja besser, wenn ich nicht mehr da bin und 3 Tage später wusste ich schon gar nicht mehr, warum ich das eigentlich machen wollte. Also du wirst auch solche Krisen erleben und ich bin dann nicht mehr bei dir, aber dann geh und red mit jemand, mit deiner Lehrerin oder mit deiner Oma oder sowas, aber grummel das nicht in dich hinein. Wenn das Fazit dann dieser Geschichte ist, dieses Familiengeheimnisses, dann ist es richtig und gut, es gelüftet zu haben, denn ich sag mal, die Tagebücher findet dieses Kind ja auch und zwar wahrscheinlich in dem Alter. Und das ist nicht kommentiert. Da erlebt sie nur diesen Schmerz, den diese 12-Jährige gehabt hat und der so groß war, dass sie meinte, nicht mehr weiterleben zu wollen. Und das ist ein gutes Beispiel, glaube ich, dafür, dass man auch diese schweren Themen ansprechen darf. Aber es ist immer eine Frage, wie man sie beleuchtet und wie man formuliert. Und dafür haben wir dann im Zweifelsfall eben auch die Psychologen im Team, mit denen wir das einfach nochmal durchsprechen können.
Auf die kommen wir gleich, auf die Psychologen im Team. Jetzt kommt erstmal Ihr Kreativteam zum Zug, mit dem Sie an diesen Hörbüchern arbeiten. Sie haben nämlich auch ein Stück Musik mitgebracht, das von der Firma Familienhörbuch sozusagen kommt. Erzählen Sie uns noch kurz was dazu. Wer ist das und was steckt jetzt hinter diesem Lied?
Ja, ich musste einfach ganz kurz einmal ausholen. Man muss sich einfach vorstellen, vor einem Jahr war ich noch ganz alleine mit einem Tontechniker. Und hatte noch Geld für 3 Familienhörbücher. Und dann kam Corona und tatsächlich wurden die Leute ja empfänglicher für dieses Thema. Und es kamen Spendengelder, um eben diese Hörbücher zu finanzieren. Und ich konnte ein Team an Menschen gewinnen, an Musikern, an Profikünstlern, die normalerweise, wenn Corona nicht gekommen wäre, einfach komplett ausgebucht worden wären das ganze Jahr. Die auf Tournee in den USA oder sonst wo waren, also Musiker, Profis, die eben eigentlich normalerweise nur nebenbei eben ihr Tonstudio betreiben. Und die kamen jetzt als Sounddesigner, als Tontechniker in mein Team. Unterdessen sind 8 Leute. Und es hat so eine Freude gemacht, denen auch so viel Freude gemacht, in dieser schwierigen Zeit der Corona-Krise dann eben eine Aufgabe zu finden, die A, den Kühlschrank füllt, aber B, auch Sinn gibt. Und daraus ist so ein ganz fantastisches Team entstanden, die dann irgendwann gesagt haben, hey, hör mal, wir sind doch Musiker, wir sind doch Profis, komm, wir schreiben jetzt mal ein Lied für die Projektteilnehmer und Teilnehmerinnen. Und das wird jetzt tatsächlich heute zum ersten Mal für die Öffentlichkeit hörbar. Sozusagen Welturaufführung. Let the good times shine.
Let the good times shine. Have a happy day. As long as we stay. Let us wear a smile on our face. Let the good times shine. It depends on you. Until life is through. Let the good times shine. Remember the days when your glass was full. There was joy and friends, and we broke the rules.
And we felt so cool.
We all know what pain is. We all had bad times, but also lots of sunny days where we
celebrate life.
So let the good times shine. Have a happy day, as long as we stay. Let us wear a smile on our face.
Let the good times shine. It depends on you until life is through. Let the good times shine.
And it would be a shame to leave this world in sorrow. We all had sun and rain.
Sie hören SWR 2 Tandem. Wir sprechen mit Judith Krümmer, die Familienhörbücher erstellt, im Gespräch mit Menschen, die sterbenskrank sind und ihrer Familie, ihren Kindern noch persönliche Texte und Geschichten hinterlassen möchten. Wir haben jetzt vor allem über die Kranken gesprochen bisher und die das Hörbuch machen. Was kann so ein Hörbuch dann den Hinterbliebenen geben? Sie kriegen da ja sicher auch Feedback. Ich meine, ich habe vor der Sendung überlegt, ob ich das wollte, vielleicht also von meiner Mutter zum Beispiel, und stellte mir das dann nach längerem Nachdenken auch sehr schön vor, aber spontan fand ich es auch ein bisschen gruselig oder sehr schmerzlich. Also es ist sicher ambivalent, oder?
Es ist ambivalent und man muss es ja auch nicht unbedingt hören. Manchen wird vielleicht das Wissen, man könnte es hören, ja reichen für die ersten Jahre. Vielleicht hören die erst in 20, 30 Jahren rein, wenn sie selber Mama, Papa geworden sind oder wenn sie selber sich vielleicht mit einer schwierigen Lebenssituation auseinandersetzen müssen. Also das Wissen darum, ich könnte, wenn ich wollte. Aber gerade die Projektteilnehmer, die ihr Hörbuch eben noch wirklich in einem, ja, wenn es ihnen noch relativ gut geht, dann eben auch hören, denen empfehle ich immer, Mensch, hören Sie doch schon mal gemeinsam rein. Sie müssen doch nicht das verschließen und abwarten, bis Sie tot sind und dann wird das irgendwie überreicht, sondern wirklich hören Sie es jetzt schon. Und es sind so viele schöne Geschichten darin, wie ich euren Papa kennengelernt habe, wie ich eure Mutter zum ersten Mal geküsst habe oder die schönsten Familienurlaube oder. Und das nimmt dann auch so ein bisschen diese Angst oder das, was sie als gruselig empfinden. Ja? Oder auch dieses Singen, Vorsingen, etwas vorlesen, Lieblingsgeschichten. mit hineinzunehmen. Oder das habe ich euch immer, als ihr klein wart, vorgesungen. Das wird von den meisten, soweit wir das bisher beurteilen können, als sehr tröstend empfunden. Und es ist auch so ein Kommunikationsschlüssel, dieses Miteinander darüber reden. Du, Papa, ich habe das und das gehört. Oder wie hast du das erlebt? Dieses ja wirklich gemeinsam so ein Hörbuch hören, so wie Sandra das ja auch eben gesagt hat. Ich möchte, dass du das erstmal gemeinsam mit dem Papa hörst. Ist eben auch so eine Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Denn Trauer, sowohl in diesem schweren Krankheitsprozess als auch hinterher, wenn dann Vater oder Mutter verstorben sind, lässt viele Menschen verstummen. Und das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Schwieriges, weil stumme Trauer schmerzt viel mehr, traumatisiert viel mehr, macht das Leben sehr viel schwerer, als wenn man den Schmerz und die Traurigkeit teilen kann, wenn man darüber reden kann. Oder wenn man eben auch in dieser Trauer über viele Stellen, die Vater oder Mutter erzählt haben, lachen kann und sagen, mein Gott, wie peinlich. Oder ja, Papa als Revolutionär, der war doch eigentlich immer so brav, als wir ihn kennengelernt haben. Der war auch mal ganz anders. Das ist eher etwas Versöhnendes.
Und Sie haben schon gesagt, also manche hören das lange nicht, manche hören es zusammen im Familienkreis oder sogar mit dem Schwerkranken oder mit der sterbenden Mutter vielleicht. Was haben Sie sonst an konkretem Feedback, wie die Kinder auch das nutzen, also bei denen, die früher reinhören und was das mit ihnen macht? Hören die sich einzelne Sachen immer wieder an oder wie oft hören sie es an? Was erleben Sie da für Feedback?
Also sie suchen sich das raus aus den Kapiteln, wo sie Lust und Freude drauf haben. Aber man muss natürlich auch sagen, mir ist das sehr wichtig, dass das wirklich wissenschaftlich begleitet und evaluiert wird. Also das heißt, dass es dazu eine Langzeitstudie gibt. Denn viele dieser Kinder sind ja einfach noch so klein, dass wir sie momentan gar nicht befragen können und dürfen. Wir machen diese Familienhörbücher seit 2017. Und so richtig durchgestartet mit Team sind wir im letzten Jahr. Wir haben allein im letzten Jahr 55 Familienhörbücher hergestellt. Aber man muss natürlich sagen, viele dieser jungen Eltern haben wirklich ganz, ganz kleine Kinder. Die können das noch gar nicht hören. Ja? Oder die hören es nebenbei, aber die kann man nicht befragen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass es eine Langzeitstudie gibt, die nicht nur erfragt, wie gehen die Familien damit um und eine Antwort suchen auf die Frage, können diese Familienhörbücher eben wirklich die Trauerarbeit positiv begleiten? Ist das ein Präventionsmittel gegen posttraumatische Belastungsstörungen bei früh verwaisten Kindern? Ist so ein Hörbuch vielleicht eine therapiebegleitende Maßnahme, die irgendwann dann auch mal von den Krankenkassen mitbezahlt wird, gerade weil es eine gute und positive und präventive Wirkung hat. Aber das sind natürlich Fragen, die kann ich Ihnen jetzt irgendwie aus meinem Bauch beantworten. Ja, ich bin davon überzeugt, aber ich kann es natürlich nicht belegen und das müssen unabhängige Wissenschaftler machen. Und das ist eben eine ganz wichtige Aufgabe, die ich eben auch noch mit diesem Projekt verbinde.
Und das ist ein Forschungsprojekt an der Uniklinik Bonn, das Sie dafür gewinnen konnten. Und die suchen, glaube ich, auch die Teilnehmer für Sie aus, ne? Nach welchen Kriterien?
Ja, die Teilnehmer bewerben sich entweder bei mir oder eben direkt bei der Uniklinik, ist aber unabhängig davon, wo sie behandelt werden. Die Auswahl findet vor allen Dingen danach statt, sind es eben Palliativpatienten und sind die Kinder eben tatsächlich klein und heranwachsend, also leider können wir es eben nicht für die kranke Großmutter machen, die natürlich auch Kinder hat und die ihren Kindern auch was hinterlassen möchte, sondern wir haben uns eben auf diese Eltern mit kleinen Kindern eben konzentriert. Und dazu gehört dann eben auch, dass ja Psycho-Onkologen begleitend zum Familienhörbuch eben immer wieder mit den Projektteilnehmern ins Gespräch kommen, wenn so Fragen aufploppen wie, wie rede ich mit meinem Kind? Oder ich glaube eigentlich, mein Kind weiß gar nicht, dass ich krank bin und das muss es auch nicht wissen. Aber wann ist der Zeitpunkt gekommen, wann ich doch reden soll? Das sind so Fragen, die so in der Arbeit am Familienhörbuch einfach auch nochmal aufploppen und wo dann eben auch ja direkt ein Gesprächspartner vor Ort ist, mit dem Sie dann per Telefon oder Zoom-Konferenz dann eben auch nochmal kurz sprechen können.
Und wie lange und wie wird das dann begleitet? Zum Beispiel nach dem Tod dessen oder derjenigen, die das Hörbuch gemacht hat?
da sind wir eben tatsächlich dran. Also dafür müssen Forschungsgelder beantragt werden, dafür muss ein Forschungsdesign geschrieben werden. Das ist natürlich die Aufgabe der Wissenschaft und nicht meine. Ich kann das nur begleiten. Das wird ein interdisziplinäres Forschungsprojekt sein, an dem eben nicht nur Palliativmediziner und Psychoonkologen beteiligt sind, sondern dann eben auch Entwicklungspsychologen, vielleicht Kinderärzte. Das ist Zukunftsmusik. So weit sind wir noch nicht, aber ich sag mal, wir arbeiten dran. Wir bemühen uns. Aber dafür brauchen wir natürlich letztendlich die Gesellschaft als Unterstützung, weil sich das Ganze natürlich zurzeit einzig und allein aus Spendengeldern finanziert.
Bei diesem Stichwort Psychologen denkt man vielleicht jetzt auch, vielleicht braucht die Frau Krümmer ja dann auch mal einen, wenn sie diese ganzen Gespräche führt. Ist das denn belastend oder wie geht's Ihnen? Wir haben jetzt viel vom Positiven gesprochen, aber es findet ja doch in einer sehr traurigen Situation statt, das alles.
Ja, die Tatsache, dass wir uns treffen und kennenlernen, ist eine traurige, nämlich eine lebensverkürzende Diagnose. Das Erzählen und das Arbeiten kann sehr anstrengend und belastend sein, aber eben auch sehr, sehr schön. Alleine diese Dankbarkeit, die ich ebenso wie die anderen in meinem Team erleben, dass die Menschen sich so öffnen, dass sie erzählen, dass sie Freude am Erzählen haben, das ist schon mal gut. Aber natürlich, wir alle werden supervidiert. Das heißt, wir haben eine psychologische Begleitung. Das heißt, ich kann, wenn ich im Interview bin und merke, oh, da läuft irgendwas ganz schief, ich kann damit nicht umgehen, das triggert bei mir was an, besteht die Möglichkeit, sofort dann eben auch mit der Psychoonkologin ein Gespräch zu führen. Das gilt für die anderen Audiobiografen im Team ebenso wie auch für die Sounddesigner und Tontechniker. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wir müssen natürlich auch schauen, dass wir selber ja nicht traumatisiert, nicht belastet werden, weil dann können wir die Arbeit auch nicht gut machen.
Und Sie sagten schon, Frau Krümmer, Ihr Ziel ist, diese Familienhörbücher als therapeutisches Instrument auch noch viel stärker zu etablieren. Wie sieht's denn damit jetzt aus? Wo stehen Sie da gerade?
Da stehen wir tatsächlich noch ganz am Anfang. Also was wirklich gut funktioniert, ist, dass immer mehr Palliativpatienten mit kleinen Kindern rechtzeitig von diesem Projekt erfahren. Also rechtzeitig heißt auch noch in einer Situation, in der sie Kraft haben zu erzählen, in denen noch Lebenszeit da ist, bleibt. Das kann sogar so sein, dass sie wirklich noch also absolut pumpergesund wirken, aber sie natürlich wissen, das kann sich in ein paar Monaten ändern. Da sind wir also schon mal auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber es ist noch ein ganz, ganz langer Weg. Denn bis man Krankenkassen überzeugt hat, bis man große Stiftungen überzeugt hat davon, dass Familienhörbücher tatsächlich eben ein Zukunftsgeschenk sind, wo wir auch als Gesellschaft Interesse dran haben könnten, weil diese früh verwaisten Kinder ja vielleicht eben wirklich beschwingter und weniger belastet ins Leben gehen. Das ist noch ein langer Weg. Eben dafür brauchen wir die Wissenschaft und dafür brauchen wir eben wirklich ganz klare Daten. Ich habe das erste Familienhörbuch 2014 gemacht. Ich habe 2017 dann für 3 Jahre die Pilotstudie begonnen, die auch von einer Stiftung finanziert wurde. Und seit einem Jahr bin ich dabei, eben ein gemeinnütziges Unternehmen aufzubauen, die entsprechenden Mitarbeiter auszubilden und zu finden. Und das alles jetzt zunächst mal noch bis vor kurzem als alleinige Person. Da war ich schon mehr als beschäftigt mit. Und der Weg, der noch vor uns, sage ich jetzt mal, liegt, ist lang, aber ich lasse mich jetzt erstmal nicht entmutigen und ich hoffe einfach, dass sich Menschen berührt und angesprochen fühlen, die vielleicht ein Stück des Weges mitgehen und die ein paar Türen öffnen, damit eben wirklich irgendwann diese Familienhörbücher ja ein therapiebegleitendes Angebot für Palliativpatienten sein können. Denn was mir immer ganz, ganz wichtig ist, um das noch kurz zu sagen, diese Hörbücher sind ja für die Patienten und die Familien kostenfrei. Es wird einzig aus Spenden finanziert und eben auch mit ganz viel ehrenamtlicher Arbeit begleitet, weil die 100 Arbeitsstunden, die mindestens in so einem Projekt drinstehen, die müssen teilweise eben auch bezahlt werden. Journalisten müssen bezahlt werden, Tontechniker müssen bezahlt werden, Technik muss bezahlt werden. Und ich möchte nicht, dass in der Familie die Frage auffällt, nochmal einen Sommerurlaub oder ein Familienhörbuch, sondern das muss einfach möglich sein, dass wir als Gesellschaft das mitfinanzieren.
Ganz aktuell suchen Sie jedenfalls aber auch noch MitstreiterInnen. Für was für Aufgaben? Wen brauchen Sie?
Also ich werde jetzt in diesem Jahr einen nächsten Ausbildungskurs für Audiobiografen machen. Das sind Leute, die natürlich das radiojournalistische Handwerkszeug beherrschen müssen. Und ich suche natürlich immer noch Leute fürs Team, die also Türen öffnen, die eben den Weg in die Gesundheitspolitik, die den Weg vielleicht auch zu Influencern, die uns im sozialen Medienbereich unterstützen können. Ja, jemand, der vielleicht eben auch sagt, ich möchte Schirmherr, Schirmherrin werden eines solchen Projektes. Da ist noch ein weiter Weg vor uns, aber ich bin da ganz optimistisch, weil ich habe ja vorhin schon mal gesagt, so der Weg entsteht beim Gehen, und ich habe in diesem vergangenen Jahr erlebt, ja, wie sich ein Team bildet. Wir sind unterdessen mehr als 30 Leute und wie wir Hand in Hand arbeiten und das Gefühl haben, ja, wir können wirklich etwas schaffen, was diesen Familien in der Krankheitsphase, aber auch in der Trauerphase hinterher eben wirklich unterstützen können. Wir können ein Tabuthema in die Mitte der Gesellschaft tragen, nämlich dass auch junge Väter und Mutter sterben und dass wir sie nicht im Schweigen verharren lassen, sondern dass wir mit ihnen ins Gespräch treten, dass wir über diese Themen reden können, dass wir mit verwaisten Kindern reden können und nicht so tun, als ob es besser wäre zu schweigen und ach, reden macht traurig, nein, reden macht glücklich. Und ja, dass wir diesen Weg einfach gehen, dass wir da in eine Zukunft gehen, in der eben dieses Miteinander, ja, als Vision eben vielleicht nicht eine Vision bleibt, sondern tatsächlich Realität wird.
Die Sendung ist schon fast zu Ende. Wir könnten jetzt noch lang auch darüber reden, was Sie für Eindrücke und Lehren gewonnen haben aus diesen vielen Gesprächen, was einfach auch den Umgang mit dem Leben betrifft und wie man es richtig angeht, so dass man nichts bedauern und nichts vermissen muss. Aber vielleicht ganz kurz noch, wie hat sich denn Ihr Verhältnis zum Tod und zum Sterben verändert durch diese konstante Auseinandersetzung mit dem Thema?
Ich habe keine Angst vor dem Tod. Und solange ich meine Familie bei mir habe und meine Freunde, auch keine Angst vom Sterben. Aber das sage ich als gesunder Mensch. Das ist, wenn man in der Situation ist, ganz anders. Ich habe, wenn ich das noch ganz privat sagen darf, tatsächlich innerhalb dieser letzten Jahre, in denen ich an diesem Projekt gearbeitet habe, meinen Mann, den Vater meiner Kinder, beim Sterben begleitet. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass die Arbeit mit Palliativpatienten mir da sehr viel Kraft gegeben hat, eben diesen Weg im Privaten eben auch zu gehen und meinen Mann und meine Kinder gut zu begleiten. Also ich habe das Arbeiten mit den Palliativpatienten in dem Moment auch als ganz persönliches Geschenk erlebt, meinen eigenen ganz privaten Weg zu gehen und ihn auch gut zu gehen und heute eben zu sagen, ja, das war gut und wichtig, aber ich bin auch wieder im Leben und das Leben geht weiter und das Leben ist schön und das Leben hat noch viel zu bieten.
Danke, dass Sie in der Sendung waren.
Ja, danke für Ihre vielen Fragen und für das Interesse. Danke, danke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
SWR 2 Tandem mit Judith Krümmer, Redaktion Martina Kögel, Technik Heike Reinhardt. Mein Name ist Bernd Lechler, auch von mir schönen Tag noch.